Ja, ich suche was für meine 17-jährige Tochter, die nicht so gerne liest.
Wo finde ich das Buch Gregs Tagebuch?
Ich glaube, ich brauche ein Kochbuch für Anfänger.
Also ich bin gestern im Auto gefahren und habe da einen Titel mitgekriegt. War irgendwas mit Freiheit und der Autor fing mit B an. Mehr weiß ich auch nicht.
Findet sich sicherlich was.
Der Bremen liest Podcast mit Autorinnen und Autoren unterwegs in Bremer Buchhandlungen. Ihre Gastgeberin Katrin Krämer.
Auf unserer Bremen liest Podcast-Reise machen wir heute Station im Bremer Steintor. Hier vor dem Steintor 162 bis 164 ist seit 1977 die Buchhandlung Siglin zu finden. Seit kurzem wird sie von Gregor Schlag geführt. Und dazugekommen ist der Autor Michael Augustin, langjähriger Radio Bremen-Kollege. Daher duzen wir uns auch. Herr Schlag, Siglin gibt es ja sogar schon seit 1957. Da waren Sie wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt. Er nickt. Aber Sie haben Ihre Buchhandelslehre bei Siglin gemacht und zwar noch beim Gründervater Werner Siglin oder schon beim Junior Tillmann?
Schon beim Junior Tillmann, ja. 1989 habe ich hier angefangen.
Und sind ja zwischendrin auch mal auf andere Wege geraten, haben ja auch mal beruflich ein bisschen was anderes gemacht. Was hat Sie denn letztlich doch wieder an die Stätte Ihrer Lehrtätigkeit geführt?
Also zum einen die Möglichkeit, die Nachfolge von Herrn Siglin anzutreten, mit dem ich schon seit vielen Jahren Dudesfreund bin und der, als ich hier 2016 wieder eingestiegen bin, schon sehr konkrete Pläne hatte, sich in den Ruhestand zu verabschieden. Und zum anderen habe ich sehr schnell gemerkt, es war tatsächlich auch so eine Art Nachhausekommen. Die Zeiten, die ich in anderen Branchen verbracht habe, waren wichtig und wertvoll. Aber so richtig vom Herzen her bin ich tatsächlich Kaufmann, Schwerpunkt Buchhandel.
Sie ahnten da noch nicht, was für eine dramatische Geschichte auf Sie zukommen würde. Darüber reden wir gleich. Michael, deine Bücher, die erscheinen ja nun in wirklich vielen Ländern. Irland, USA, Spanien, Schweden, die Liste ist noch lange nicht zu Ende. Und du bist mit deinen wunderschönen Prosa-Miniaturen ja auch auf Lesungen in aller Welt unterwegs, auf Festivals in Asien, in Afrika, in Südamerika. Unterscheiden sich eigentlich Buchhandlungen weltweit? Gibt es spezifische Charakteristika? Würdest du sagen, wenn man zum Beispiel deutsche und indische Buchhandlungen vergleicht?
Also wenn du jetzt ganz konkret fragst, deutsche und indische, da gibt es wirklich sehr, sehr heftige Unterschiede. Die indischen Buchhandlungen, die ich kenne, die sind alle unglaublich verstaubt und teilweise ist es schwierig, dort an die Bücher zu kommen, weil sie hinter Plastikvorhängen verborgen sind. Also das sind Erlebnisse, die ich in indischen Buchhandlungen gehabt habe. Aber ansonsten geht es natürlich immer um ein und dasselbe. Es geht darum, da steht jemand hinterm Tresen oder sitzt jemand in einer Ecke und lauert darauf, dass derjenige, der neugierig in diesen Papieren stöbert, irgendwann mit einem möglichst dicken, möglichst teuren Exemplar zur Kasse kommt und sagt, hätte ich gerne, können Sie mir das einwickeln oder so ähnlich.
Oder ich esse es gleich, nimm es auf die Faust.
Ja, genau, so geht das auch. Nein, ich bin ein Buchhandelsfanatiker. Ich bin wirklich jemand, der, egal wo er hinfährt, ich war einige Male in Korea auf Einladung des Goethe-Instituts und da habe ich auch meinen Tag damit verbracht, in der großen Stadt Seoul Buchhandlungen zu besuchen. Und war teilweise in Läden, wo ich einfach nur die Bildersprache der schönen Sprache der schönen Buchstaben auf den Covers gesehen habe. Und ich habe das sehr genossen. Und dann habe ich natürlich auch gefragt, wo ist hier in dem Laden die Lyrikabteilung? Und das hat man mir gezeigt und es hat mich sehr gefreut. Manchmal waren Bilder drauf von William Butler Yeats oder von Dylan Thomas und das war dann eine große Freude des Wiedererkennens.
Ja, Herr Schlager, haben Sie, also als Sie wussten, Sie übernehmen die Buchhandlung, eigentlich auch so eine Idee gehabt, ein Bild, eine Vorstellung, vielleicht alles nochmal ein bisschen anders zu gestalten, also so Ihre eigene persönliche Handschrift einzubringen? Oder war Ihnen das auch wichtig, den Laden zu übernehmen, wie Sie ihn vorgefunden haben?
Also meine persönliche Handschrift liegt eigentlich eher in der Personalführung. Wir haben ein sehr gut geschultes, sehr fachkundiges Personal, das auch für die Bestückung der Regale zuständig ist und die das alle mit großer Fachkompetenz machen. Da brauche ich mich gar nicht reinzustecken. Was ich in anderen Branchen halt immer vermisst habe, sind Vorgesetzte, die Teams auf Augenhöhe führen können. Und was ich immer gehasst habe, sind Abteilungsleiter mit Geheimwissen und diese ganzen Hierarchiespielchen, auf die man dann schnell trifft. Und das war eigentlich das, womit ich angetreten bin, zwar Chef zu sein, aber gleichzeitig auch Kollege. oder besser gesagt das Team so weit zu fördern, dass sie sich nicht als Angestellte fühlen, sondern als Teil des Unternehmens. Das ist mir eigentlich das Kernanliegen.
Michael, du bist ja ungefähr so lange in Bremen, du bist gebürtiger Lübecker, aber ungefähr so lange in Bremen, wie Siglin hier auch schon vors Steintor gezogen ist, 1977. Was verbindet dich denn mit diesem Laden? Wie hast du den vielleicht mal entdeckt?
Also ich bin 1979 hierher gekommen und habe dann erst im Schnurr gelebt und dann im Ostertor. Und ich bin hier öfter vorbeigefahren auf dem Weg, Fahrradweg zum Funkhaus. Und manchmal, wenn es kurz vor Ultimo war, bin ich hier noch schnell rein, um ein Buch zu kaufen, weil ich dachte, dass vielleicht der nächste Buchladen schon geschlossen hat. Aber so richtig entdeckt habe ich Siglin eigentlich erst in der Zeit, als meine Tochter auf die Welt kam. Die ist 1989 geboren wurde. Und als ich dann angefangen habe, zu unser beider Vergnügen Kinderbücher zu kaufen, da bin ich gerne hierher gekommen, weil ich mich erinnere, dass es hier ein richtig gutes Kinderbuch-Department gab im Laden. Und wenn ich mich hier umgucke, sehe ich, wir sitzen ja hier so in einem Teil der relativ kleinen Buchhandlung. Und dieser Teil der Buchhandlung ist wohl gefüllt mit Kinderbüchern. Und das freut mich natürlich sehr, dass es das immer noch gibt. Und das war für mich sozusagen meine Verbindung zur Buchhandlung Siglin. Und irgendwann einmal habe ich mit dem Chef zusammen eine Lesung gemacht. Das heißt, ich war eingeladen zu einer Lesung im Fallturm in der Uni, ganz oben. Da gibt es ein kleines Café, oder es gab es jedenfalls zu der Zeit. Und da war Herr Siglin auch dabei. Der war damals, glaube ich, im Börsenverein des Deutschen Buchhandels ein wichtiger Mann, hier in Bremen ganz besonders, Bremen-Niedersachsen. Und wir haben über Literatur gesprochen, über das Geschäftliche, aber auch über das Inhaltliche. Und das war eigentlich ich kann mich sehr gut daran erinnern, das war nach einer Lesung in den Himalayas, in Leh, war das, glaube ich, die höchste Lesung, die ich je gemacht habe.
Ich muss mal erklären, was hier zwischendrin immer ein bisschen laut rumpelt. Das ist die Straßenbahn, die hier natürlich vorbeifährt. Das ist so ungefähr Steinwurf von der Ladentür entfernt, gehen die Straßenbahnschienen lang. Herr Schlag, die Kinderbücher, hat Michael gerade gesagt, das ist ein wichtiger Teil der Buchhandlung. Wie ist denn das, wenn Leute reinkommen, die nach Kinderbüchern fragen oder wenn sie das Sortiment bestellen und auffüllen? Auf was achten Sie? Was ist denn wichtig, wenn Sie die Kinderbuchabteilung bestücken?
Also die Kinderbuchabteilung liegt tatsächlich in meiner Hand und das ist auch ein relativ schwieriges Unterfangen, hier das Programm auszuwählen. Wir haben tatsächlich die Schwierigkeit, dass wir wenig junges Publikum haben. Die meisten, die hier bei uns einkaufen, sind die Eltern oder die Großeltern. Und die haben einen etwas anders gelagerten Lesegeschmack als die Jugendlichen oder die Kinder selber. Und da muss man schon sehen, dass man da die Waage findet. Aber ich glaube, dass wir in diesem Bereich einen relativ guten Ruf haben. Und das ist auf jeden Fall ausbaufähig, aber im Dialog mit der Kundschaft entwickelt man dann auch das nötige Gespür, das so auszutarieren, dass alle zufrieden sind.
Hattest du mal das richtige Händchen, Michael, wenn du für deine Tochter Jenny, die übrigens selber gerade ihr erstes Buch geschrieben hat, die Bücher mitgebracht hast?
Ja, eigentlich bin ich nie irgendwie gegen eine Wand des Desinteresses gelaufen, sondern das war eigentlich immer ein guter Griff, den ich getan habe. Damals hatte ich gerade Franz Hohler entdeckt mit seinen grandiosen Kinderbüchern. Pippi Langstrumpf haben wir natürlich gelesen und dann erschienen irgendwann die ersten Samsbände. Da ahnte ich noch nicht, dass ich irgendwann selber mal mit Paul Maar zusammen irgendwo lesen werde und so. Wunderbar, die Sachen vorzulesen, ein Riesenspaß. Und dann diesen Übergang zu erleben, vom Vorlesen ins Selberlesen, nicht mehr abwarten wollen bis zum nächsten Abend vorm Einschlafen, was vorgelesen kriegen, da muss man sich das Buch dann schon selber greifen und darin lesen. Und das war wirklich ein großes Glück, das mitzuerleben, muss ich sagen.
Du schreibst ja heute auch selber für Kinder, und zwar Lyrik. Gibt es, die du tatsächlich für Kinderohren auch extra produzierst? Hast du eigentlich schon mal über eine Buchhandlung geschrieben?
Ich habe auch schon über Buchhandlungen und über Bücher in Buchhandlungen geschrieben. Allerdings nicht für Kinder in diesem Fall, sondern für ehemalige Kinder, also für Erwachsene.
Hast du zufällig was dabei?
Ja, ein kleines Gedicht, das ist zuerst erschienen in der Frankfurter Allgemeine. Die Frankfurter Allgemeine ist ja eine der ganz wenigen Zeitungen in Deutschland, in der regelmäßig, unregelmäßig auf der ersten Seite des Feuilletons Gedichte erscheinen. Und das finde ich wunderbar. Und das ist natürlich immer ein absoluter Feiertag, wenn man selber dort mal auf der Seite vertreten ist. Ja, dieses Gedicht ist eine Nenje, muss ich dazu sagen, also ein Trauergesang eigentlich. In der Klassik sind das Gedichte, die zu Trauerveranstaltungen gelesen und komponiert wurden. Nenje im Bücherladen. Unter Lyrik stehen sie arg beengt. Paar Bändchen nur, hineingezwängt, drei Klassiker und gleich daneben zwei Preisgekrönte, die noch leben. Ach ja, sie stehen, 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 doch diese blöden Leser gehen auf ausgelatschten Bahnen, es nützt nichts, sie zu warnen, schnurstracks zu den Romanen.
Herr Schlag, es bringt mich dazu, mal zu gucken, wo bei Ihnen die Lyrik steht hier.
Ja, wir haben anderthalb Regale.
Wo sehe ich die?
Die sehen Sie vorne im Kassenbereich.
Also Quengelware praktisch.
Wenn man es ganz hässlich ausdrücken will, ja. Aber so bezeichnen wir sie intern natürlich nicht.
Merken Sie denn auch, die gestiegene Nachfrage nach Lyrik, das hat sich ja sehr verändert. In den letzten Jahren hat ja die Lyrik noch so einen Aufwind bekommen, richtig? Spüren Sie das?
Nicht mehr. Also dieser Aufwind ist bedauerlicherweise außer in Buchhandlungen, die es geschafft haben, sich über Jahre einen Ruf in dieser Sparte zu erarbeiten. In der normalen Buchhandlung ist dieser Aufwind leider schon lange, lange abgeflacht. Und das breite Publikum hat den Zugang zu Gedichten leider verloren. Ja, doch.
Ja, vielleicht ändern wir das ja durch diesen Podcast nach diesem Gedicht von Michael.
Also das, was Sie eben gesagt haben, kann ich ehrlich gesagt so überhaupt nicht bestätigen. Seit ich Lyrik schreibe, und das ist wirklich schon ein paar Jährchen her, geht mein erster Weg in einer Buchhandlung, egal wo ich bin, eigentlich immer zur Lyrikabteilung. Das Wort Abteilung setze ich mal in Anführungszeichen. Auch bei Ihnen im Laden, das ist ja wirklich sehr, sehr wenig, was dort steht, deckt sich ungefähr mit dem, was ich gesagt habe. Ein paar Klassiker und gleich daneben Preisgekrönte, die noch leben. Ich habe beobachtet in den letzten Jahren mit ansteigender Tendenz, dass in deutschen Buchhandlungen sehr viel mehr Platz für Lyrik bereitgehalten wird und gefüllt ist, als noch vor, sagen wir mal, 5, 6 Jahren. Das ist meine persönliche Beobachtung. Und das freut mich natürlich ganz immens. Und ich denke eigentlich, das ist eine Tendenz, die sich da abzeichnet. Also ich würde sagen, das müssen Sie einfach nochmal überprüfen.
Gerne, und ich weiß, dass mindestens die Hälfte meines Teams auf diesem Weg auch gerne mitgehen würde, weil wir natürlich als Leute, die viel lesen, gerne auch Lyrik lesen, weil es halt ein anderes Leseerlebnis ist als Romane oder Kurzgeschichten. Ne? Es stimuliert den Geist und den Intellekt auf ganz andere Art und Weise und auch den Humor. Also ich greife die Anregung sehr gerne auf und dann schauen wir mal, wie das in einem halben, dreiviertel Jahr aussieht.
Mich würde trotzdem noch mal interessieren, wie das ist, wenn man so eine begrenzte Fläche hat und natürlich auf Kundenwünsche, auf Nachfragen eingehen muss, natürlich die Bestseller vorrätig haben muss, die Sachbücher, die Lebensratgeber, die Kinderbücher, die Kochbücher, alles, was es so gibt. Da muss man ja mal sehr genau überlegen, für was gibt man so seinen Platz her. Und wenn man auf Ihrer Online-Seite schaut, da gibt es ein immenses weiteres Angebot an Filmen, an sogar Spielwaren, an Games, an alle möglichen Papierwaren. Da müssen Sie also zusätzlich auch ein Auge drauf haben. Das wird gepflegt, da gibt es eine Bestsellerliste und so weiter.
Ja, und das ist tatsächlich eine Gratwanderung, die die schöne Herausforderung an diesem Beruf ist. Und die auch intern immer zu sehr angeregten Diskussionen führt. Wie viele Exemplare kauft man von einem bestimmten Titel? Und kann man das stückeln oder muss man gleich am Anfang einen ordentlichen Stapel da haben? Das sind also Gespräche, die wir auch intern sehr intensiv führen. Und das ist eben auch das Lebendige. Und das ist das, was große Freude macht. Und die Kompetenz, das Fingerspitzengefühl wächst eben tatsächlich im Dialog mit dem Kunden. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir gerade aktuell Zeiten haben, wo die Kunden auch sehr intensiv mit uns kommunizieren. nicht nur über die Situation im Laden oder die Corona-bedingten Einschränkungen unseres alltäglichen Lebens, sondern auch über ihre ganz persönlichen Ansichten, Wünsche und Interessen. Und daraufhin kann man halt gemeinsam das Programm so steuern, dass die, die herkommen, vieles finden, was sie erwarten und noch etliches, was sie überrascht. Mhm. Und das ist so.
Also da sind Sie im Dialog, habe ich verstanden, sehr intensiv. Michael könnte sich vielleicht in Zukunft vor der Tür aufbauen und die Leute ein bisschen kobern und sie zum Lyrikregal treiben. Sie haben ja eben auch schon einfließen lassen, die schwierige Situation, die aber Ihnen bedeutet hat, dass es den Laden Siglin fast nicht mehr gegeben hätte. Es gab eine finanzielle Schieflage durch Corona, dann bedingt hat diese Situation sich nochmal verschärft und sowohl Siglin hier vor dem Steintor als auch Morisse in Bremerhaven, der Laden gehört ja auch dazu, in der Bürgermeister-Smith-Straße, waren kurz davor, einfach aufgeben zu müssen. Und sie haben mit einer wirklich beispiellosen Aktion es geschafft, die Läden weitgehend, fast haben Sie eben gesagt, zu retten. Was genau ist da denn passiert?
Ja, wir hatten während des Schließungsmonats tatsächlich einen so hohen Umsatzverlust, dass uns die Liquidität abgerissen ist. Und wir viele von den Altschulden, die wir aus früheren Zeiten noch mit uns rumschleppen mussten, nicht mehr bedienen konnten. Und dann haben Herr Siglin und ich uns Ende März sehr schweren Herzens entschlossen, Insolvenz anzumelden. Und nach der Schließung kam dann also auch der Beschluss vom Amtsgericht. Am 28.04. sind wir ins vorläufige Insolvenzverfahren gegangen und mussten das dann auch mit der Kundschaft kommunizieren. Und wir hatten unglaublich viele sehr bewegende Szenen hier im Laden, wo Leute gesagt haben, das geht überhaupt nicht, sie dürfen auf keinen Fall schließen. Sie sind für uns, unsere Familie, unseren Freundeskreis dermaßen wichtig. Ich kann mir das Viertel ohne Siglin oder die Innenstadt in Bremerhaven ohne Morisse nicht vorstellen. Wenn Sie Geld brauchen, 10.000 Euro leihe ich Ihnen. Das waren ganz, ganz tolle Angebote, nur kann ich mir als Unternehmer natürlich nicht ein Dutzend Privatkredite ans Bein binden. Mhm. Beim anderen verändern sich die Lebensbedingungen und in 3 Jahren will der plötzlich sein Geld zurück. Das ist eine Bahn, die nicht funktioniert. Und da habe ich meinem Team vorgeschlagen, wir versuchen eine Crowdfunding-Kampagne. Das heißt, wir bitten unsere Kundschaft um eine freiwillige Unterstützung. Das Geld ist auch definitiv gegeben und weg. Also man erwirbt keinen Anteil an der Sache, die man da unterstützt, sondern man gibt einfach Geld. Und wir haben das auch tatsächlich so ein bisschen als Frage an den Markt gesehen. Braucht es diese Buchhandlung wirklich? Oder sind wir in so einer Informationsblase? Wir finden uns toll und wichtig, aber niemand sonst. Und wir hatten ein relativ kleines Zeitfenster. Wir mussten in 2,5 Wochen 30.000 Euro zusammenbringen, um auch mit der Bank in ernstzunehmende Gespräche eintreten zu können. Und wir haben das tatsächlich mit der Unterstützung vieler, vieler aus unserer Kundschaft hinbekommen. Wir haben 31.000 Euro gesammelt, wovon die Hälfte des Geldes aus Bremerhaven stammt, wo wir aber nur knapp 40% unseres Gesamtumsatzes machen. Also auch da ein ganz, ganz großes und willkommenes Zeichen der Unterstützung, der Solidarität.
Ich kann mir vorstellen, dass sowas wirklich die Einstellung zu dem, was man hier tut, fundamental verändert. Also, dass Sie vorher leidenschaftlicher Buchhändler waren, glaube ich sofort. Aber wenn sowas passiert ist, geht man doch wahrscheinlich jeden Tag nochmal mit einem ganz anderen Gefühl in den Laden.
Ja, weil wir jetzt wirklich wissen, dass wir den Menschen im Quartier, wie das auf Neudeutsch so schön heißt, auch was bedeuten. Und zwar über das reine Buchhandeln hinaus. Wir haben eine wesentlich intensivere, persönlichere Bindung sowohl zum Geschäft als auch zu unserer Kundschaft. Und unsere Kundschaft sieht es auch so. Es ist nicht so der Laden, wo man hingeht, um seine Bücher zu kaufen und der ist irgendwie auch austauschbar, sondern die Leute kommen in ihren Buchladen.
Michael, das ist, wenn man das so hört, als Bookinist, der du bist, ja wirklich, das macht Mut. Das ist einfach so eine Geschichte, die einen eigentlich fast ein bisschen zu Tränen rührt, oder?
Nein, das hat mich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, hat mich das auch wirklich sehr, sehr gerührt, weil das wirklich zeigt, wie wertvoll Literatur ist und wie wertvoll die Dealer des Literarischen sind. Ja, nicht nur die Verlage und die Autoren, sondern auch die Leute, die diese Bücher von Hand zu Hand weiterreichen. Das finde ich, das kann man gar nicht oft genug betonen, wie wichtig so etwas ist. Ich frage Buchhändler immer sehr, sehr gerne, wenn ich so einen Laden sehe, wo es alles gibt. Also von der leichten Kost über Bremensien oder Lokalliteratur zu Kinderliteratur, Pixi-Büchern. Wenn Sie das Sagen hätten, ganz persönlich, und müssten sich nicht nach diesen verdammten Kunden richten, was die gerne haben wollen, wie sähe so eine Buchhandlung aus? Wie sähe die Buchhandlung Seglin aus, wenn man sagen würde, ja, machen Sie mal, zeigen Sie mal, was Sie verkaufen wollen?
Also wenn diese Buchhandlung Seglin ganz auf meine persönlichen Vorlieben ausgerichtet wäre, dann wäre es eine belletristische Buchhandlung mit Schwerpunkt fantastischer Literatur. Das ist ein Bereich, in dem gerade so in den 90er und Anfang der 2000er Jahre, auf Deutsch gesagt, auch sehr viel Schrott erschienen ist. Aber wir haben seit 2010 eine Renaissance und da erscheinen teilweise Titel, wo ich sprachlos bin über die Vielfalt der Ideen, über die Tiefe der Erzählung. Also das ist ein Genre, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und ich habe es ganz bewundernswert gefunden, die Autorin Ursula K. Le Guin aus den Vereinigten Staaten hat mal bei einer Rede gesagt, fantastische Literatur ist wichtig, weil sie Zukunftsmodelle ausprobiert, weil sie die Art und Weise, wie sich Menschen in ihrer Sozialisation entwickeln, wie sich Gesellschaften bilden, schon mal gedanklich durchexerzieren kann, egal ob sie es in einen mittelalterlichen Hintergrund oder in einen Science-Fiction-Hintergrund packt. Es sind immer im besten Falle Ideen, wie sich Gesellschaften entwickeln können. Und das finde ich einen ganz, ganz tollen Denkansatz. Ja, das wäre meine Buchhandlung. Ja.
Und ich würde an dieser Stelle dieses Gespräch, glaube ich, gerne beenden mit einem Zitat eines Plakats, auf das ich jetzt gucke, aus dem Diogenes Verlag. Da ist eine Krake, ein Oktopus abgebildet mit vielen Armen und drei Büchern. Und darüber steht, wenn ich lese, mache ich keinen Käse. Das ist doch vielleicht wirklich das Motto für alles, was wir hier besprochen haben. Hauptsache man ist von der Straße. Das war der Bremen liest Podcast aus der Buchhandlung Seglin vor dem Steintor mit dem Geschäftsführer Gregor Schlag, dem ich Käuferscharen wünsche in Zukunft. Vielen Dank.
Vielen Dank an Sie.
Und mit dem Autor Michael Augustin, dem ich natürlich Leserscharen wünsche. Danke, Michael.
Merci.